Der Devier Literatur Podcast. Syndikat Spezial. Nach einer frühsommerlichen Pause geht es endlich in die nächste Runde im Devier Literatur Podcast und natürlich mit einem Syndikat Spezial. Wenn wir Krimi-Autoren uns an einen neuen Fall, sprich an ein neues Buch wagen, dann steht ganz am Anfang neben der Geschichte an sich normalerweise die Recherche, Plätze, Räume, Personen und natürlich die Arbeit der Polizei. Und egal, was man schon alles geschrieben oder recherchiert hat, es bleiben immer noch offene Fragen übrig. Es ergeben sich immer wieder neue Themen, immer wieder neue Problemstellungen. Und so hat jede Kollegin, so hat jeder Kollege irgendjemanden in einem Revier oder in einem Polizeipräsidium sitzen, den man um Rat fragen kann. Was aber, wenn Schreiber und Ermittler dieselbe Person sind? So im Fall von Matthias Bürgel, Kriminalhauptkommissar hier in Baden-Württemberg, erfolgreicher Autor bei Lübbe und jetzt Gast bei mir im Podcast. Hallo Matthias, ich grüße dich in verschärfter Form.
Hallo, grüße dich Klaus-Maria.
Ja, du bist seit 30 Jahren, glaube ich, jetzt bei der Kriminalpolizei, bist tatsächlich Kriminalhauptkommissar beim Kriminaldauerdienst. Was das ist, werden wir gleich noch ganz kurz erläutern. Warum bist du neben deiner Ermittlerarbeit, deiner Polizeiarbeit Autor geworden? Jetzt könnte ich mal fast infam fragen, nicht ausgelastet?
Nein, daran scheitert es nicht. Es war ich bin zum Schreiben gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte eine Idee im Kopf und habe jetzt nicht unbedingt das Ziel gehabt zu veröffentlichen, habe mich einfach mal hingesetzt und habe angefangen, die Geschichte aufzuschreiben. Und mein Sohn war es dann, der mich letztlich bestärkt hat. Er sagt, du, das ist gut, das ist toll zu lesen. Reicht das doch mal bei Verlagen ein? Und das hat dann im ersten Buch, im ersten Anlauf leider noch nicht geklappt. Dann aber zum dritten Anlauf mit meinem ersten Psychothriller Dunkler Hass. Und das hat mir dann die Tür geöffnet zu Bastei Lübbe und seitdem bin ich Verlagsautor bei Lübbe.
Da kann man sich dann schon ein klein bisschen was drauf einbilden. Das ist gar kein schlechter Erfolg. Du hast gerade erwähnt, Dunkler Hass von 2019 habe ich selbst auch gelesen. Gehen wir gleich mal direkt in Medias Res, gehen wir mal zu deinen Themen, zu deinen Büchern. Der zweite Teil, da kommen wir jetzt auch gleich noch kurz drauf. In Dunkler Hass, ja, generierst du eine neue Person, also der ist natürlich frisch auf dem Buchmarkt, heißt Falk Hakedorn, ist ein, in Amerika würde man sagen ein Profiler, bei uns nennt man das Fallanalytiker in Deutschland, eine ziemlich schräge, kaputte Type, rollt im Rollstuhl daher, kommt am Anfang so ein bisschen rüber, fast wie ein Clochard, also wie kamst du auf diese Gestalt?
Ja, wie kam ich drauf? Was mir persönlich so ein bisschen missfällt an der momentanen Entwicklung, dass viele Ermittler oder Ermittlerinnen irgendwie total kaputt sind. Die haben ein gestörtes Familienverhältnis, die trinken, die sind drogensüchtig, sind eigentlich selber fast Psychopathen. Und mir war wichtig, dass er schon, er darf Kanten haben, er darf Charakter haben, er darf auch ja auf seine Art genial, vielleicht auch ein bisschen überheblich daherkommen. Und bei einem zufälligen Spaziergang oder Vorbeifahrt an einem Sanitätshaus bei mir in der Nähe kam mir die Idee, ja, warum sitzt der nicht im Rollstuhl? Und ja, Falk Hagedorn ist eine ganz besondere Person, so wie du schon sagst, landläufig Profiler. Er war Fallanalytiker beim LKA Baden-Württemberg. Die Besonderheit, nicht nur Fallanalytiker, sondern auch selber Polizeibeamter, Kriminalbeamter und Ermittler, der ja früh alleinerziehender Vater wurde, hat dann ein begonnenes Psychologiestudium abbrechen oder pausieren müssen und hat dann kurz vor Dunkler Hass einen tragischen Unfall, der ihn an den Rollstuhl fesselt. Und ja, mit seinem Schicksal hadert er. Dazu kommt, dass er mit dem Land noch streiten muss um Rentenansprüche und ob es jetzt ein Dienstunfall war oder nicht. Und das Ganze verbittert ihn so ein bisschen und er möchte eigentlich von der Polizei nichts mehr wissen. Er möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Und Ja, trotzdem gelingt es dann dem Marius Bannert, der aktuell an einem Mordfall oder einem Serienmord ermittelt, ihn zu überreden, bei dem Fall zu unterstützen. Und Falk ist, wie gesagt, eine besondere Type. Du sagst es, er ist groß, er ist 1,96 groß. Er war vor seinem Unfall Kraftsportler, Gewichtheber, macht also physisch was her. Und eine weitere Besonderheit an Falk Hagedorn ist, dass er eine Heterochromie hat. Er hat zwei unterschiedliche Augenfarben und das irritiert so ein bisschen seine Umwelt, seine Menschen, die mit ihm sprechen, noch zusätzlich. Und ja, Falk war mir von seiner Art her sympathisch. Ich mochte ihn auf Anhieb und er ist auch sehr direkt und macht auch keinen Hehl draus, rauszulassen, was er gerade denkt.
Also ich kann es bestätigen, man muss ein paar Seiten lesen, dann fängt man ihn an zu mögen. Du hast gerade gesagt, er scheint ja ein genialer Typ zu sein, weil Fakt ist ja, wir haben in Baden-Württemberg auch beim Landeskriminalamt die operative Fallanalyse, das, was man landläufig als Profiling bezeichnet. Und dennoch holst du ihn ein zweites Mal heraus. Warum braucht, und jetzt komme ich mal wirklich auf den echten Kripo-Beamten zu sprechen. Warum braucht die OFA bzw. Braucht ein Ermittlerteam noch einen externen Berater, wo es doch schon eine OFA in Baden-Württemberg gibt? Warum holst du ihn in Schreiner Rache, das ist der zweite Teil, im vergangenen Jahr schon wieder an Bord?
Genau, selbige Frage stellt er Marius Bannert und seiner Co-Ermittlerin, der Nadine Adler, auch. Also da gibt es am LKA denn keine Psychologen mehr, die euch unterstützen können. Und hier war der besondere Grund, dass in diesem Fall in Schrei nach Rache er, naja, ohne jetzt zu viel zu verraten, persönlich mit involviert ist in diese Geschichte. Und dieser Nadine Adler war es wichtig, nicht nur einen Psychologen, sondern auch einen Ermittler mit an Bord zu haben, weil sie annimmt, dass er nicht nur das psychologische Verständnis mitbringt, sondern auch das polizeiliche Verständnis. Und wie gesagt, Hagedorn versucht sie zunächst abzuwimmeln. Du, da gibt es doch diesen und jenen Kollegen, frag doch bitte den. Er verweist sie sogar noch an einen Psychologen und Professor in einer Hochschule und sie sagt, nein, mir wäre es aber wichtig, weil du eben nicht nur diesen psychologischen Background hast, sondern auch dieses Ermittlerfeeling. Und das war ihr ganz wichtig. Und das kommt dann in Schrei nach Rache ganz besonders nochmal zum Tragen.
Ich will jetzt gar nicht nochmal auf die Inhalte zu sprechen kommen. Wir reden gleich über den dritten Teil, weil der ist auch in Arbeit. Was mir an Dunkler Hass gefallen hat, das ist etwas, was ich tatsächlich immer seltener lese. Es ist ein echter Krimi. Es ist nicht kein landläufiger Thriller. Da, klar, ist ein bisschen Thrill dabei, aber es ist insofern ein echter Krimi, weil es tatsächlich um Ermittlungsarbeit geht. Da merkt man, da ist jemand vom Fach dann auch dahinter. Und jetzt daran anknüpfen die Frage, wie wichtig ist dir denn, wenn du selbst ein Buch eines Kollegen oder einer Kollegin liest, wie wichtig ist dir denn da eine akkurat dargestellte Ermittlungsarbeit?
Ja, das kommt darauf an, ob es jetzt, so wie du sagst, ein Krimi oder ein Thriller ist. Ein Thriller, der sich jetzt mehr mit der Psyche, des Täters oder der Opfer auseinandersetzt, da wäre jetzt, glaube ich, kriminalpolizeiliche Arbeit gar nicht so wichtig. Nur wenn es für mich besonders abstrus wird, also wenn Dinge einfach technisch oder theoretisch nicht möglich sind. Also ich spreche jetzt nicht von zeitlichen Abläufen. Natürlich, wenn man Krimi anschaut im Fernsehen, eine DNA-Analyse kann niemals in 2 Stunden vorliegen und eine Spur kann niemals in einem Tag ausgewertet sein. Das dauert einfach. Aber das rechne ich dann einfach der Dramaturgie zu, dass man sagt, okay, das wird jetzt halt einfach ein bisschen abgekürzt. Wie gesagt, wenn es zu sehr abstrus wird, dann ärgert es mich manchmal ein bisschen. Aber sonst schaue ich da dann auch großzügig drüber hinweg. Nur was mich dann stört, wenn ich irgendwo lese, dass ein Ermittler ganz alleine unterwegs ist, irgendwo im Rockermilieu oder im Rotlichtmilieu und da dann vor sich hin ermittelt, das sind halt so Dinge, das passiert mal, aber das ist nicht die Regel, weil wir halt immer paarweise unterwegs sind. Aber wie gesagt, im Krimi wäre es schon schön, wenn das nahe an der polizeilichen Arbeit dann auch wäre.
Wobei so diese, weil du gerade gesagt hast, zu zweit unterwegs, ja, aber so diese klassischen Ermittlerteams, wie wir sie jetzt aus dem Tatort zum Beispiel kennen, dass wirklich zwei Leute und eine Sekretärin oder ein Assistent im Hintergrund den ganzen Kladderadatsch erledigen, so gibt es das natürlich nicht, ne?
Doch, wir sind schon zu zweit unterwegs. Also,
Okay, also ich meinte jetzt wirklich, dass kein anderer da mitmacht. Ich meine, da wird mal schnell eine Soko gebildet, da haben wir mal locker mal 20, 30 Leute am Start.
Das ist eine ganze Ermittlungsgruppe. Also das, je nachdem, was es für ein Delikt dann war, kann so eine Sonderkommission durchaus mal 30, 40, 50 Mann stark sein.
Wir hatten im Vorfeld drüber gesprochen, wenn du die Polizeiarbeit tatsächlich so darstellen würdest, wie sie in Realität sich gestaltet, wie viel Spaß hätte der Leser dann noch?
Das kommt darauf an, wie sehr er an dieser Arbeit interessiert ist. Nein, ich denke, auf Dauer wäre es einfach zu langweilig. Ich versuche dann das nur kurz anzureißen und oder vielleicht mal in einem erklärenden Halbsatz ein bisschen drauf einzugehen, aber dieser Spagat, tatsächlich die Realität darzustellen und den Spannungsbogen nicht kaputt zu machen, das ist manchmal gar nicht so leicht, zumal ich auch das Problem habe, ich darf ja auch gar nicht alles schreiben. Es gibt natürlich auch polizeiinterne Ermittlungsabläufe, über die ich gar nicht schreiben oder reden darf. Oder sollte.
Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Also wie darfst du eigentlich verraten? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, das, was wir lesen oder was wir im Fernsehen betrachten, da ist ja ganz viel Polizeiarbeit, die man natürlich nicht öffentlich macht, weil das wäre ja dramatisch, ne?
Ja, es gibt einfach gewisse taktische Vorgehensweisen, die man jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen sollte.
Lässt du das nochmal überprüfen oder bist du da selbst ein eigener Korrektor?
Nee, da weiß ich selber schon Bescheid. Wenn ich mir unsicher bin, dann google ich schon auch mal, was ist eigentlich schon bekannt oder was könnte bekannt sein. Im Zweifelfall lasse ich es lieber mal weg.
Jetzt habe ich am Anfang erwähnt, ich mache jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zum Beginn unseres Gespräches. Du bist beim Kriminaldauerdienst. Das heißt, du bist eigentlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen immer am Anfang eines Falles da. Du bist mit der Erste, der das Ganze beobachtet beziehungsweise auch direkt am Tatort ist. Dem ist ja eigentlich eine besondere Bedeutung beizumessen, weil alles, was auf den Anfang aufbaut, also der Anfang ist ja das Wichtigste, der Unterbau für die gesamte Polizeiarbeit.
Ja, vollkommen richtig. Also der erste Angriff, so wie wir sagen, ist einer der wichtigsten. Dazu gehört natürlich die Spurensicherung. Ganz wichtig dann, dass besonders verderbliche Spuren, die der Witterung ausgesetzt sein könnten, natürlich schnell gesichert und ausgewertet werden. Und so wie du sagst, der Kriminaldauerdienst ist bei allen kriminalpolizeilichen Lagen immer, nicht immer die ersten, aber die ersten nach dem Streifendienst vor Ort. Also wenn jetzt irgendwo ein Tötungsdelikt oder ein Brand oder ein Sexualdelikt anliefe, wären wir dann die Zweiten, die dorthin kommen. Wir bekommen das dann übergeben vom Streifendienst und beginnen dann quasi unsere Arbeit mit Spurensicherung, oftmals auch schon mit der Ermittlung, Festnahme, erste Vernehmungen, was sagt die Geschädigte, was sagt das Opfer, was sagt der Tatverdächtige. Und wenn wir dann diese Erstmaßnahmen, diesen ersten Angriff, sage ich mal, soweit erledigt haben, übergeben wir die Fälle dann an die Fachkommissariate und an die Fachinspektion.
Trotz allem die Frage, ich meine, du bist jetzt seit 30 Jahren Ermittler, du bist jetzt seit einigen Jahren erfolgreicher Autor. Trotzdem ist dir beim Schreiben auch schon mal so ein richtiger, kriminalistischer Lapsus passiert? Komm, sag nein, dann sind wir alle glücklich.
Nein, ich glaube nicht.
Gut, alles andere hätte mich jetzt auch enttäuscht.
Nein, ich bekomme ja auch das Feedback aus dem Kollegenkreis. Also das hat sich natürlich im Kollegenkreis auch rumgesprochen, dass ich schreibe. Die dann natürlich noch viel kritischer lesen als...
Das wollte ich jetzt auch wissen. Ja, die Kollegen, wie reagieren die darauf? Also die nehmen dich natürlich unter die Lupe, ne?
Richtig. Also ich habe, wir sind im gleichen Gebäude oder in der gleichen Etage, wir waren in der gleichen Etage, unsere zentrale Kriminaltechnik, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Und wenn ich da natürlich irgendwelche Spurensicherungsprozesse beschreibe, wird das von denen sehr kritisch gelesen. Und ich darf aber auch, wenn ich jetzt Fragen habe, da haben sich Fragen ergeben, jetzt im dritten Teil von Hagedorn, wo ich mir dann schon auch mal die Expertise von erfahrenen Kriminaltechnikern hole, geht das? Ist das überhaupt möglich oder wie würde man in dem Fall vorgehen? Und das ist dann schon toll, dass ich da auch das Feedback holen kann, dass es einfach nachher passt, weil ich bin zwar Kriminalbeamter, aber ich bin im Hauptamt eben nicht Kriminaltechniker oder Forensiker. Und im Endergebnis lesen die Kollegen das natürlich sehr kritisch und ja, zum Teil wird auch geschmunzelt, weil sie glauben, die ein oder andere Person wiedererkannt zu haben. Aber sonst muss ich sagen, ist das Feedback durchweg positiv eigentlich. Also jetzt speziell aus dem Kollegenkreis.
Ja, dann sitzt du natürlich direkt an der Quelle, was die Informationen angeht, wozu wir anderen Kollegen dann teilweise weite Wege gehen müssen. Ich selbst hatte schon die Ehre, mal so einen Tag auch im Knast zu verbringen, in der JVA in Mannheim. War sehr spannend. Wie gesagt, da bist du natürlich ganz vorne mit dabei. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Wie oft nerven dich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen? Ich habe dich noch nicht gefragt nach Hilfe. Aber es spricht sich ja jetzt langsam rum, jetzt auch innerhalb des Syndikats. So, hey, guck mal, da ist so ein Kriminalhauptkommissar. Den kann man ja mal anrufen. Kriegst du ständig E-Mails?
Nein. Aber ich freue mich, wenn die Anfrage kommt. Ich habe auch ganz am Anfang, als ich in den erlauchten Kreis des Syndikats Zugang gefunden habe, auch in meiner Begrüßungsmail angeboten. Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr Fragen habt, gerne mir eine kurze E-Mail schicken, was ich beantworten kann. Versuche ich gerne zu beantworten. Sonst kenne ich bestimmt jemanden, der qualifiziert Auskunft geben kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich jeden Tag E-Mails erreichen und ich nur noch am Beantworten irgendwelcher Recherchefragen bin. So wäre es nicht. Aber wie gesagt, das Angebot steht. Wenn den Podcast jemand hört und ihn brennt eine Frage oder ihr darf er mir gerne eine E-Mail schicken und ich tue dann mein Möglichstes, das kompetent
Oder
und schnell zu beantworten.
ihr fahrt einfach Richtung Bodensee. Mehr erzähle ich nicht. Und dann fallt ihr irgendwann über den Matthias Bürgel drüber, weil da unten irgendwo wohnt er nämlich auch. So, wir hatten gerade über Falk Hagedorn gesprochen. Wir haben über deine ersten beiden Romane gesprochen, die es ja schon gibt, die auch sehr erfolgreich am Markt sind. Du bist an Nummer 3. Erzähl uns ein bisschen was über Falk Hagedorns dritten Fall.
Ja, Falk Hagedorn muss ich ein bisschen ausholen. Im zweiten Teil, Schrei nach Rache, passiert was, was ihn ein, oder nicht ein wenig, sondern was ihn sehr aus der Bahn wirft. Das Ganze zieht sich in Teil 3 fort. Also er braucht eine gewisse Zeit, um wieder in die Spur zu kommen. Marius Bannert, mittlerweile ein guter Freund von ihm, ja, sag ich mal so salopp, tritt ihn charmant ins Gesäß, damit er wieder ein bisschen sein Leben auf die Reihe bekommt. Das schafft er auch, indem er sich von Bannert und Nadine Adler wieder nicht überreden lässt, in den Fall einzusteigen, sondern er selber seine Interesse bekundet und sagt, da würde ich gerne mitarbeiten. Im Wesentlichen geht es darum, dass im Stadtgebiet Konstanz konservierte, schrägstrich präparierte Leichen auftauchen, die auf ja, besondere Art und Weise exponiert sind. Mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Falk Hagedorn drängt sich die Vermutung auf, dass da irgendein Psychopath eine ja, Vernissage des Todes zum Besten gibt, aber nicht aus Selbstzweck, sondern als ja, Hommage an einen in Vergessenheit geratenen Künstler. Ja, und das Ganze entwickelt sich, birgt für Falk Hagedorn auch eine gewisse oder gewisse Gefahren. Und ja, da bin ich jetzt gerade am Arbeiten. So 2 Drittel des Manuskriptes sind beendet. Ich habe, Lübe hat mir großzügig Zeit gegeben bis Mitte November, aber ich bin guter Dinge, dass das vielleicht dieses Jahr noch klappen könnte.
Ja, dann dürfen wir gespannt sein auf die nächste Geschichte von Falk Hagedorn. Der Titel nochmal?
Titel habe ich noch keinen. Es gibt einen Arbeitstitel, aber den behalte ich mal noch für mich.
Den verraten wir noch nicht. So, das Schöne ist, lieber Matthias, du bist demnächst, wir zeichnen den Podcast ja vorab auf, du bist demnächst bei uns hier in der Region, also fast in meiner Nachbarschaft, zugegen, genau am 16. Juli, den Termin kann ich schon verraten, bei der Bücherecke in Heddesheim, zusammen mit einer sehr, sehr lieben und auch sehr renommierten Kollegin, mit Stefanie Gregg. Da macht ihr eine gemeinsame Veranstaltung. Und da geht es auch genau darum, die Steffi liest und du nimmst ihr Buch im Grunde genommen auseinander und sagst, ah, da hast du aber ganz schlecht recherchiert. Also jetzt mal so ins Unreine gesprochen. Erzähl mal ein bisschen über dieses Konzept, was ihr da vorhabt.
Ganz genau. Also es geht im Wesentlichen um einen Krimi-Talk. Ist ganz allgemein um die Abgrenzung Fiktion und Realität zur Polizeiarbeit. Sie wird Passagen aus ihren Büchern lesen und wir stellen es dann auf den Prüfstand, was kriminalpolizeilich machbar wäre oder wie nah es dann tatsächlich an der Realität ist. Und ja, wir werden sicherlich auch über meine Bücher sprechen, aber wir gehen quasi so einen Dialog was allgemein auch über um die Darstellung von polizeilicher Arbeit in Romanen und Krimis und Thriller geht.
Und es wird versprochen, also zumindest in der Vorankündigung versprochen, dass du auch aus Imago, glaube ich, liest.
Das war der frühere Titel, der ist in der zweiten Auflage, haben sie das Imago weggestrichen und dann nur noch Dunkler Hass draus gemacht. Spielt aber keine Rolle, aber ich werde mit Sicherheit aus Dunkler Hass ein bisschen was lesen. Ich werde Falk Hagedorn vorstellen. Da gibt es eine schöne Passage, als der Falk in eine Bäckerei kommt. Die ist recht witzig und anschaulich. Ja, ich werde vielleicht auch die Gitarre noch zur Hand nehmen und dann wird es noch ein Lied geben. Und es ist immer ein sehr schöner Abend, wird sehr unterhaltsam, wird sehr spannend. Wir scherzen viel, die Stefanie und ich. Und es wird mit Sicherheit ein sehr unterhaltsamer Abend werden.
Das Ganze am 16. Juli, 19.30 Uhr, Bücherecke Heddesheim, allerdings nicht in Heddesheim, sondern auf dem Straßenheimer Hof in Mannheim-Straßenheim. Info für alle Interessierten unter www.bücherecke.eu. Da findet ihr, da finden Sie alles Wichtige dazu. Wenn wir einen Podcast Syndikat Spezial machen, dann haben wir am Ende so einen sogenannten Fragen-Quickie. Das heißt, knappe Fragen, knackige Antworten. Mein lieber Matthias, bist du bereit für einen Quickie mit mir?
Ich bin bereit.
Hervorragend. Du lädst Falk Hagedorn zum Essen ein. Was möchtest du ihn fragen?
Ob ich mal in seinen Rollstuhl sitzen darf.
Das war jetzt eine interessante Antwort.
Ja, weil der hat so ein ganz abgefahrenes Teil. Das ist ein therapeutischer Rollstuhl, den kann man in eine stehende Position fahren. Und im Zuge meiner Recherchen ist es mir aber nicht gelungen, tatsächlich mal in so einem Rollstuhl zu sitzen. Und das hätte mich mal interessiert.
Dein Polizeipräsident kommt auf dich zu und sagt, sagen Sie mal, Herr Bürgel, schieben Sie mal so ein Buch rüber. Was machst du?
Ich gebe ihm eins und verspreche ihm, dass er im nächsten Buch eine Rolle hat.
Musst du ihn besänftigen?
Nein, das nicht, aber... Nein.
Kam der Polizeipräsident denn schon auf dich zu?
Nein, das nicht, aber der Vizepräsident.
Der Vizepräsident, immerhin etwas.
Der kennt alle meine vier Bücher. Das heißt, er ist nicht Vizepräsident, er war mal stellvertretender Präsident. Er ist jetzt versetzt worden, aber wir kennen uns schon sehr lange und er kennt alle meine Bücher und rezensiert sie auch regelmäßig.
Und am Schluss unseres Quickies, zumindest jetzt noch, weil es uns ja natürlich auch noch stark belastet, die wichtigste Frage, auch jetzt gerade für Autorinnen und Autoren. Corona ist bzw. war für dich ganz persönlich?
Ein Albtraum.
Kurze, knackige Antwort dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem lieben Kollegen, dem Kriminalhauptkommissar und dem ja unheimlich netten Menschen, wie ich gerade kennengelernt habe, Matthias Bürgel, für dieses Syndikat-Spezial im Devier-Literatur-Podcast. Ja, liebe Grüße in Richtung Bodensee.
Klaus Maria, vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, mach's gerne nochmal publik, wenn jemand Fragen hat, mir einfach schreiben.
Wir werden es wahrnehmen, ich persönlich auf jeden Fall. Herzlichen Dank an dich.
Dankeschön.
Ciao, ciao.